Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Es ist Eis im Kühlschrank. Das geht runter wie Öl. Der Satz von Kollegen bei diesem Hochsommerwetter in der Republik, der könnte alle 5 Minuten fallen und das Eis dazu. Wobei, ihr habt andere Lieblingsessen, die euch glücklich machen.
Vielleicht so ein richtig dicke Nutella-Stulle. Die kann schon einiges mit Banane drauf oder so. Oder in schlechten Momenten.
Nur Essen im Kopf, was Essen mit uns macht, das Thema bei Ab 21. Dazu kann Bastian Neumann, Ernährungspsychologin, einiges sagen. Sie sagt, wir brauchen wieder eine gesunde Beziehung zum Essen. Und wie wir die hinkriegen können, das erzählt sie. Und Larissa Sarand erzählt, wie sie magersüchtig geworden ist und wie sie es geschafft hat, wieder gesund zu werden. Erstmal aber Bastian. Ich habe sie gefragt, was hat denn bei dir und deiner Ernährung deiner Meinung nach gestimmt und wie früh hat sich das gezeigt?
Also es hat sich halt schon frühzeitig angebahnt, sag ich mal. Dadurch, dass ich beim Judo aktiv war und man dort in Gewichtsklassen gekämpft hat, war ich halt schon seit klein auf darauf so ein bisschen getrimmt, mein Gewicht zu halten. Je nachdem, welches Turnier anstand, hieß es, man sollte abnehmen, zunehmen, Gewicht halten. Und dementsprechend habe ich schon früh angefangen, Essen irgendwie als Mittel zum Zweck zu sehen. Also es war nicht so, dass ich auf mein Körpergefühl gehört habe und dann gegessen habe, wenn ich hungrig war und aufgehört habe, wenn ich satt war, sondern ich habe immer geschaut, welches Turnier steht an, in welcher Gewichtsklasse sollte ich im Idealfall kämpfen und habe demnach schon früh angefangen, irgendwie mein Schulbrot wegzuschmeißen oder mehr zu essen. Und als ich dann älter wurde und dann irgendwann verletzungsbedingt mit dem Judo aufhören musste, hatte ich halt nicht diese gesunde Beziehung zum Essen, die man für gewöhnlich dann im Idealfall aufbaut, sondern es war immer mittels zum Zweck. Und demnach war ich dann total, ja, ohne Halt, sag ich mal, weil ich gar nicht mehr so Hunger und Sättigung gespürt habe.
Und was hast du dann gemacht? Hast du wahllos gegessen oder wie?
Genau.
Ich Echt? Tatsächlich hast du wirklich wahllos gegessen?
Ich habe wirklich wahllos gegessen. Also ich war knapp 16 gerade, als ich das erste Mal mein Kreuzband gerissen habe. Und Kreuzbandriss heißt OP plus ein Jahr Sportpause. Und dementsprechend wurde ich zum ersten Mal im Leben nicht kontrolliert. Ne? Sonst wurde ich vorher immer 2-3 Mal die Woche von meinem Trainer gewogen. Und erstmals konnte ich quasi all das essen, was ich wollte und habe das dann auch tatsächlich gemacht. Und
hast du die Regale leergeräumt in den Geschäften?
Tatsächlich. Und habe dann gut und gerne in dem ersten Jahr dann irgendwie 10, 15 Kilo zugenommen. Mhm. Ja, das waren auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel, was ich jetzt im Nachhinein, seitdem ich mich mit der Ernährungspsychologie auseinandersetze, erkannt habe, dass ich zum Beispiel ein krasser Belohnungsesser war. Ne? Beim Judo war es immer so, ich musste hungern, bis das Turnier anstand. Dann wurde ich eingewogen, dann wurde ein Haken hinter meinem Gewicht gesetzt. Und dann durfte ich essen, dann sollte ich sogar essen, damit ich nochmal fit bin für den Wettkampf, ne, ein bisschen Energie pumpen. Mhm. Und demnach war das irgendwie so drin, dass ich mich mit dem Essen immer für etwas Bestimmtes belohne. Und das war auch weiterhin drin.
Mhm. Okay, und dann hat dich das so genervt vermutlich, dass du so zugenommen hast, dass du gedacht hast, du musst dich mit Ernährung wissenschaftlich auseinandersetzen? Oder wie lief das, dass du Ernährungspsychologin geworden bist?
Genau, also es war ja das erste Mal, wo ich dann, wie gesagt, 10, 15 Kilo zugenommen habe. Dann nach einem Jahr durfte ich wieder zurück zum Judo. Und direkt beim ersten Training war mein Knie leider dann wieder hin.
Oh.
Und dann fing die ganze Story wieder von vorne an. Nochmal ein Jahr Sportpause, nochmal das Ganze, nochmal ungefähr plus 10 Kilo und alle guten Dinge sind 3. Es ist tatsächlich noch ein drittes Mal passiert.
Ach du meine Güte.
Ja, und am Ende waren es dann so plus 25 Kilo und ich war wirklich unglaublich unglücklich, weil ich war ja immer die Sportliche. Das war ja das, was mich ausgemacht hat. Und gerade in diesem Jugendalter ist so dieses Image, diese Identität ja auch nochmal ein bisschen wichtiger, weil man gerade so im Findungsprozess ist. Und plötzlich war ich in meiner Meinung nach niemand mehr.
Und deswegen, zu dick. Hat dir das auch jemand gesagt, dass du zu dick bist?
Ja, das hat man dann schon manchmal so gehört, ne? Irgendwie, wenn man blöd auf der Straße angesprochen wurde, das gab's schon.
Aber deine Familie hat den Ball flach gehalten, hoffe ich.
Absolut. Und Gut. Mein Freund ist sogar auch mit mir zusammengeblieben. Bis heute.
Das ist ein toller Kerl.
Bis heute, genau. Aber auf jeden Fall hat mich das sehr, sehr beschäftigt. Ich habe sämtliche Diäten ausprobiert, wirklich von A bis Z. Ich habe meinem Körper echt miese Dinge angetan, von 2-3 Wochen Fasten, also wirklich gar nichts essen, ja, was es auf dem Markt gibt. Und irgendwann habe ich mir gesagt, komm, ich mache mein Hauptproblem zum Hauptmittelpunkt in meinem Leben und studiere den ganzen Spaß jetzt und habe mich dann eingeschrieben für Ernährungswissenschaften. Mhm. Und habe da aber für mich schnell bemerkt, dass Wissen alleine auch nicht alles ist. Weil ich musste dann feststellen, dass mich das trotzdem nicht davon abhält, irgendwie zum Essen zu greifen. Hm. Und so kam es dann, dass ich mich immer mehr mit den psychologischen Gründen dahinter beschäftigt habe. Warum esse ich eigentlich, obwohl ich gar nicht hungrig bin? Wie beeinflusst die Psyche eigentlich mein Ernährungsverhalten?
Und dann konntest du dein persönliches Essverhalten ändern? Hast du es geändert?
Ja. Ja.
Hat funktioniert.
Genau, es war jetzt kein Ding von heute auf morgen so, sondern ich musste erstmal überhaupt mich so reflektieren, erstmal, also ich sag mal, der erste Schritt ist es, das eigene Ernährungsverhalten zu verstehen. Und dass man erstmal schaut, warum greife ich eigentlich zum Essen? Ich sage immer gerne, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen auch nicht die Lösung. Das heißt, wenn dieser Essimpuls kommt, hör erstmal dich rein und frag, woher kommt das eigentlich? Was will ich gerade eigentlich mit dem Essen? Habe ich wirklich körperlichen Hunger? Oder möchte ich vielleicht etwas kompensieren?
Hm. Ja, das ist ja das Ding, ne? Wer in unserer Gesellschaft hat schon wirklich Hunger, wenn man jetzt mal ehrlich ist, ne? Mhm. Das ist ja ganz viel Appetit.
Ja.
Mhm. Ist uns allen klar, aber wir machen es natürlich trotzdem alle. Ne? Wie beeinflusst Essen eigentlich unsere Stimmung bzw. unsere Psyche? Emotionales Essen, warum?
Emotionales Essen muss man sich erstmal bewusst werden, warum greift man in solchen Situationen zum Essen? Und das ist einfach damit begründet, dass Essen in uns Glückshormone auslöst. Das ist eigentlich ein ziemlich schlauer Schachzug von der Natur, weil wir natürlich irgendwie, das größte Ziel einer jeden Spezies ist es, die Spezies zu erhalten. Hm. Und wie tun wir das? Indem wir überleben, indem wir uns fortpflanzen. Überleben tun wir, indem wir uns ausreichend versorgen, ne? Essen, fortpflanzen, indem wir Geschlechtsverkehr haben. Ist beides belohnt. Einmal mit dem Glücksgefühl beim Essen, einmal mit dem Orgasmus, was auch ein Glücksgefühl ist.
Aber die Natur hat gedacht, wir sind Jäger und Sammler und den ganzen Tag unterwegs und sitzen nicht mit unseren Popos auf Stühlen rum und bewegen uns nicht.
Absolut. Also wir haben uns natürlich jetzt in den letzten Jahrzehnten, Jahrhundert unglaublich schnell entwickelt und die Natur ist nicht mehr dahinterhergekommen,
genau,
quasi evolutionstechnisch, das alles anzupassen. Deswegen gerät auch gerade so einiges aus dem Ruder. Mhm. Aber um sich das einfach nochmal bewusst zu machen, was steckt da eigentlich hinter? Mhm. Und da ist es wirklich, Essen löst in uns Glückshormone aus. Und wenn wir dann einfach mal down sind, wenn wir einfach mal richtig schlechte Laune haben oder Liebeskummer, dann greifen wir zum Essen, weil wir irgendwann mal gelernt haben, also unser Gehirn, unbewusst natürlich alles, dass Essen uns gut tut.
Aber warum greife ich eigentlich lieber zu Schokolade als zum Apfel? Obwohl ich ja eigentlich auch weiß, dass beides ist süß.
Mhm.
Aber ich weiß ja auch genau, dass der Apfel eigentlich gesünder ist als die Schokolade. Aber manchmal muss es dann doch, vor allen Dingen so um diese Uhrzeit, finde ich, so ein Schokoriegel sein.
Mhm. Also da sind wir auch so ein bisschen instinktiv gesteuert. Und zwar wissen wir instinktiv, dass die Schokolade energiedichter ist. Energie ist nichts anderes als Kalorien, also hat eine größere Kalorienmenge. Und das wissen wir ganz instinktiv, wenn man mal kleine Kinder beobachtet. Kleine Kinder lieben Süßes.
Ja.
Zum Beispiel bittere Sachen mögen sie gar nicht. Warum? Weil die meisten giftigen Dinge Bitterstoffe haben.
Mhm.
Das heißt, wir haben schon so eine natürliche Abneigung gegenüber bitteren Dingen, während wir süße Dinge lieben. Und das steckt halt in uns drin.
Jetzt habe ich so das Gefühl, dass du mit dir in der Zwischenzeit im Reinen bist. Also du strahlst, jetzt sehen das unsere Hörer nicht, aber sie steht hier, sieht bildhübsch aus, strahlt, Haare glänzen, Haut ist schön. Also das ist ja auch alles, hängt ja auch alles mit der Ernährung zusammen, ne? Haut, Haare und so weiter. Mhm. Also wie hast du es denn dann jetzt geschafft, ich interpretiere das jetzt mal rein, dass du eine vernünftige, sagen wir mal sogar eine glückliche Beziehung zum Essen hast?
Ich bin tatsächlich noch ein bisschen auf meinem Weg. Ich bin noch nicht hundertprozentig da, wo ich bin, aber ich bin auf jeden Fall.
Also willst du noch was abnehmen, das meinst du oder wie?
Ja, genau, aber da mache ich mir jetzt nicht mehr so den Stress, weil früher habe ich immer gesagt, ich muss abnehmen, ich muss abnehmen, ich muss abnehmen. Aber durch diesen Druck erzeugt halt auch Stress. Und Stress löst auch wieder etwas in Bezug auf unsere Ernährung aus. Ne? Das ist tatsächlich so, dass die Stresshormone bestimmte Areale in unserem Gehirn blockieren und andere aktivieren. Und deswegen bin ich inzwischen weit weg davon gekommen, mir diesen Stress zu machen, diesen Druck zu setzen. Du musst jetzt bis zum Tag X so und so viel abnehmen, sondern ich sage, hey, ich arbeite daran, mein Ernährungsverhalten zu verstehen. Und dann wirklich das Essen, das übermäßige Essen, wie es bei mir war, eigentlich nur als Folge eines tiefer liegenden Problems zu sehen. Und damit habe ich mich sehr auseinandergesetzt. So was geht eigentlich bei mir im Leben ab, mal so alles ein bisschen hinterfragt. Und ja, das kann schon ganz schön deep sein, aber ich bin mit mir im Reinen.
Okay, aber was mache ich in dem Moment, in dem ich Gelüste habe? Hast du da auch irgendwie Tricks oder Tipps? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte eben nicht diesen scheiß Schokoriegel essen. Mhm. Der Apfel macht mich aber auch nicht glücklich.
Mhm.
Also weil du kannst ja nicht, dann setze ich mich ja nicht hin und gehe dann in meine tiefsten Gefilde, habe ich überhaupt keine Zeit dazu.
Also. Genau, genau. Also das, was ich natürlich gerade erzählt habe, das sollte man oder ist meist im akuten Fall, wenn dann tatsächlich die Gelüste kommen, zu spät. Was mir da hilft, ist tatsächlich dann so ein bisschen achtsam zu essen. Also es darf ruhig mal Schokolade sein, aber dass ich dann halt nicht völlig wahllos die ganze Tafel Schokolade esse, sondern sage, hey, ich erlaube es mir gerade auch. Aber wenn ich die Schokolade esse, dann richtig bewusst.
Ja.
Und wenn man mal so ein Stück Schokolade richtig bewusst isst, also ohne Ablenkung, und es mal wirklich richtig bewusst im Mund zergehen lässt, dann wird man schnell merken, dass man nach ein, zwei Stücken tatsächlich genug hat.
Bastian Neumann, Ernährungspsychologin. Ihr Job, gucken, wie die Psyche unser Essverhalten beeinflusst und was wir dagegen machen können, wenn wir es denn wollen, sprich abnehmen. Ihre Tricks und Tipps, die findet ihr auf ihrem wirklich tollen Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht.
Deutschlandfunk Nova.
Essen müssen wir alle. Jeden Tag aufs Neue. Tun wir das nicht, gibt's erstmal nur Magenknurren und schlechte Laune. Tun wir das über einen längeren Zeitraum nicht, dann kann das passieren, wovor so viele Diätexperten warnen. Es besteht die Gefahr, krank zu werden, in die Magersucht zu rutschen. Nur Essen im Kopf, was Essen mit uns macht. Bei Larissa Saarland war Essen bzw. vielmehr Nicht-Essen den ganzen Tag im Kopf. Jede Stunde, Minute, Sekunde, Millisekunde hat sie Kalorien gezählt. Sie war magersüchtig, aber nicht, weil sie irgendeinem First-World-Schönheitsideal entgegengehungert hat. Sie hat versucht, den Tod ihrer Eltern emotional zu kompensieren. Wir haben darüber geredet und ich habe sie gefragt, der Tod deiner Eltern war ja der Auslöser für deine Magersucht. War das bewusst oder unbewusst, dass du angefangen hast, nach dem Tod deiner Eltern immer weniger zu essen?
Also ich denke, das ist bei den allermeisten Magersüchtigen eine unbewusste Entscheidung. Bewusst steigt man in eine Diät ein, aber nicht in die Anorexie. Ich habe das auch zuerst gar nicht mitbekommen. Ich glaube, ich war so ziemlich die Letzte, die gemerkt hat, dass an meinem Essverhalten was nicht stimmt. Ich habe weniger gegessen. Ich habe auf einmal angefangen, Kalorien zu zählen. Das hat vorher in meinem Leben nie eine Rolle gespielt, was wie viel Kalorien hatte. Ich habe immer intuitiv gegessen. Und auf einmal, ja, wuchs ganz rasch so eine Verbotsliste heran. Zu Anfang war alles mit viel Kohlenhydraten verboten und dann auch Fructose. Und also das hat sich dann immer weiter verselbstständigt, bis quasi gar nichts mehr auf dem Speiseplan stand, was für mich erlaubt war quasi.
Jetzt schreibst du in deinem Blog und in deinem Buch, dass du über den Verzicht, dass du so eine Art Kontrolle versucht hast zu erlangen über dein Leben. Inwiefern kann Kalorienzählen zu einer Kontrolle fürs Leben führen?
Also diese Entscheidung darüber, Kontrolle über mein Leben auszuüben, die war auch nicht bewusst getroffen.
Das weißt du im Nachhinein.
Ein Erklärungsansatz, genau, weshalb man eben ja Anorektiker wird und nicht ja trinksüchtig oder ähnliches. Die Krankheiten funktionieren ja auch, wenn alles Suchterkrankungen sind, so ein bisschen unterschiedlich auf jeden Fall. Naja, es ist an und für sich recht naheliegend, Kontrolle über sich ausüben zu können durch die Ernährung. Ne, jeder muss sich ernähren, wir müssen jeden Tag essen und das ist etwas, was ich persönlich entscheide, ne, was esse ich heute und was nicht. Und irgendwie scheint das da so ein Teil im Gehirn zu geben, der dann sagt, ach Mensch, das ist doch ein super Instrument, das Essverhalten, um Kontrolle über sich selber eben auszuüben und wirksam werden zu lassen, weil der Tod meiner Eltern vermutlich für mich ja ein massiver Kontrollverlust war. Genau, ich konnte beide nicht retten, ich konnte nichts tun und stand dann da. Und ja, also wenn das kein Kontrollverlust ist, wenn einem beide Eltern in 6 Wochen wegsterben, dann weiß ich auch nicht. Und ja, mein Gehirn hat dann entschieden, gut, Kontrolle kommt zurück über restriktives Essverhalten.
Was macht die Magersucht mit deiner, oder hat sie gemacht mit deiner Psyche und mit deinen Gefühlen? Hat sich der Charakter verändert?
Ja, da möchte man so gerne Nein sagen, ne?
Ja, klar.
Aber in der akuten Anorexie hat ja das auf jeden Fall massiv meinen Charakter verändert. Man wird super lustlos, kraftlos, man ist ständig müde, einem ist kalt. Man kennt ja auch den Ausdruck hangry sein, ne? So eine Mischung aus hungrig und müde. Also jeder kennt das, glaube ich, der zu lange nichts gegessen hat, dass das eben auch was mit der eigenen Stimmung macht. Das hatte ich dann halt latent und manifest, 24 Stunden am Tag. Und das schlägt sich natürlich auch auf den Humor, den ich sonst immer hatte, nieder und so weiter. Also da gehen schon massive Veränderungen in der Persönlichkeitseigenschaft mit einher, auf jeden Fall.
Und du musst dich nicht mit dem Tod deiner Eltern beschäftigen, wenn du dich mit Kalorienzählen beschäftigst.
Korrekt, super Ablenkungsmechanismus. Also in der Situation damals war die Anorexie ja die Ausflucht in, ja, in was noch viel Schlimmeres. Also vom Regen in die Traufe bin ich da gekommen, aber es war in dem Moment funktional.
Wie hast du es denn eigentlich geschafft, dir einzugestehen, oh, ich habe ein Problem, das hier ist jetzt kein Kalorienzählen mehr, das ist jetzt wirklich eine Magersucht?
Ja, das war ein ganz ungünstiger Moment. Das habe ich auch ja in meinem Buch beschrieben, dass ich von meinem damaligen Freund einen Heiratsantrag bekommen habe und ich den dann auch zunächst annahm. Ja, ihr hört schon, wie es ausgegangen ist. Aber ich habe das angenommen und dann hat er gefragt im nächsten Moment, ja Mensch, wollen wir zur Feier des Tages nicht was essen gehen? Und da dachte ich mir in dem Moment, sag mal, der kennt dich jetzt seit 7 Jahren, hat der noch nicht verstanden, dass du mit Essen ein Riesenproblem hast? Und das war aber zugegeben das erste Mal, dass ich Essen und Problem in einem Gedanken quasi zusammenfasste für mich. Mhm. Ich habe diesen Gedanken so vorher noch nicht bewusst zugelassen. Klar hätte ich den schon haben können, der schwirrte da rum, aber den habe ich nie an mich rangelassen. Und in dem Moment fiel es mir quasi wie Schuppen von den Augen. Scheiße, du hast ein Problem mit dem Essen. Und dieses Problem hat auch einen Namen. Und dieser Name ist Magersucht.
Wie war damals dein Gefühl gegenüber Essen? Fandst du alles eklig? Hast du überhaupt noch irgendwas lecker gefunden?
Überhaupt nicht. Also das ist immer so eine Fehleinschätzung, weil man vielleicht auch Dokumentationen sieht, wo man sieht, wie Magersüchtige ja verzweifelt vor den Tellern in den Kliniken sitzen oder so. Das hat mit Ekel nichts zu tun. Das ist Angst, gar nicht Ekel. Im Gegenteil, würde ich behaupten, weil alles, was man sich selber verbietet, das hat ja einen ganz besonderen Reiz, ne? Oder was von außen verboten wird. Und genauso ist es mit dem Essen auch. Also das wird regelrecht zur Obsession. Ich habe in meinem Buch auch an einer Stelle geschrieben, andere gucken sich Pornos an und mein Porno war nachmittags die ZDF-Küchenschlacht, ne, wo ich geguckt habe, wie Leute kochen und mit Fett und allem drum und dran. Und das habe ich mir wirklich angeschaut, voller Hingabe und Sehnsucht.
Wie ist das heute? Hast du heute eine, in Anführungsstrichen, ne, immer in Anführungsstrichen, normale Beziehung zum Essen? Kann dich Essen auch glücklich machen?
Ach, na, wer hat heute schon noch eine normale Beziehung zum
Keiner.
Essen?
Keiner. Aber ich dachte, du vielleicht, nachdem du jetzt eine Therapie gemacht hast und weißt, was kein normales Verhältnis zum Essen ist.
Ich glaube, ich bin so normal, wie man unter diesen Umständen nur sein kann. Es ist immer noch so, dass so ein kleiner Taschenrechner in meinem Kopf ist, der mitläuft nebenher, wenn ich esse. Das ist ein Wissen um Kalorien, um Nährwertgehalte. Da habe ich mir antrainiert und das kann ich nicht einfach von der Festplatte löschen. Das ist da und das läuft auch immer irgendwie mit, aber ich lasse mich davon nicht mehr so stören oder verunsichern. Das heißt, ich bin mir, glaube ich, wohl noch bewusster als andere Personen, wie viel Kalorien ich so gerade zu mir nehme oder über den Tag hinweg zu mir genommen habe. Aber ich kann da heute mit den Schultern zucken, wenn das mal zu viel in Anführungsstrichen war und einfach weitermachen. Also ich habe insofern schon wieder ein gesundes Verhältnis zum Essen, als dass ich ja diese Gedanken, diese anorektischen Gedanken nicht gewinnen lasse.
Darf ich ganz kurz nochmal fragen, wie viel du in deiner leichtesten Zeit gewogen hast und wie groß du bist, einfach damit ich mir mal eine Vorstellung machen kann, wie du ausgesehen hast am Ende?
Ich bin 1,65 groß und hatte 39 Kilo als zumindest dokumentiertes Mindestgewicht.
Wow, was für eine kleine Größe ist das?
Ja, Size Zero, beziehungsweise...
Drunter, oder?
Ich habe meine Badesachen in der Kinderabteilung gekauft und generell viel in der Kinderabteilung gekauft, aber eben auch viel, was auch viele Betroffene machen, ne, versucht das zu kaschieren, indem man dann
XXL
Oversize-Strickjacken und sowas kauft, genau, dass man das gar nicht so sieht. Aber die Kleidergröße war ja die einer 12-Jährigen.
Larissa Sarand war magersüchtig, nachdem ihre Eltern innerhalb von 6 Wochen gestorben sind. Darüber hat sie das Buch »Wie mir die Magersucht auf den Magen schlug und ich ihr ins Gesicht« geschrieben. Und sie hat auch einen Blog im Netz. Da hilft sie anderen Menschen, die anorektisch sind, aus den verschiedensten Gründen. Guckt ihn euch mal an.
Deutschlandfunk Nova.
Essen im Kopf. Was Essen mit uns macht. Mein Thema heute bei Ab 21. Zu viel davon macht natürlich auf jeden Fall dick. Und das ist ja auch eines der Probleme von uns Deutschen. Jedes 7. Kind ist inzwischen zu dick und bis 2045 wird ein Drittel von uns Deutschen stark übergewichtig sein. Kein Wunder, dass gefühlt jede Woche ein neuer Diättrend auf den Markt kommt, dass Magazine damit ein beliebtes Dauerthema gefunden haben. Dr. Mareike Awe ist Medizinerin, also sie ist Ärztin und Ernährungsmedizinerin und hatte früher selber Probleme mit dem Essen. Diäten und Co. haben bei ihr nicht funktioniert. Und dann hat sie angefangen, intuitiv zu essen.
Und sie hat Intuit entwickelt. Das ist ein Ernährungsprogramm, mit dem das Wohlfühlgewicht, davon wird ja immer gesprochen, angeblich ohne Diät zu erreichen ist. Ich habe sie gefragt, intuitives Essen, was soll das sein?
Intuitives Essen bedeutet, dass du beim Essen auf deinen Körper hörst. Das heißt, dass du wieder lernst, auf die natürlichen Hunger- und Sättigungssignale zuzugreifen. Ungefähr so, wie das natürlich schlanke Menschen oder auch kleine Kinder noch machen.
Na, warte mal. Heißt das dann, ich esse das, worauf ich Bock habe? Weil wenn ich mir kleine Kinder angucke, die essen ja eigentlich per se das, worauf sie Bock haben.
Ja, das machen die eigentlich schon ganz gut, aber die hören auch auf, wenn sie satt sind. Vielleicht hast du mal gesehen, dass die auch Reste auf ihrem Teller lassen oder dass die ja manchmal auch wirklich keine Lust haben, weitergefüttert zu werden. Und die stehen meistens noch ganz gut mit ihrem Hunger- und Sättigungsgefühl in Verbindung.
Aber wie kriege ich das denn hin? Also ganz ehrlich, ich persönlich könnte theoretisch und praktisch den ganzen Tag essen. Und jetzt sagst du natürlich, schlanke Menschen wissen, wann sie essen müssen und wann nicht.
Ja.
Aber das halte ich auch ein bisschen für ein Gerücht, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass das so funktioniert. Vor allen Dingen ist er dann angeblich ohne Kontrolle, oder?
Ah, also es ist nicht komplett ohne Kontrolle, weil du ja schon, das ist eigentlich eine Sache der Achtsamkeit, weil letztendlich, wenn du jetzt unkontrolliert einfach anfängst zu essen, worauf du Bock hast, dann hat es häufig gar nichts mit körperlichem Hunger zu tun. Und da sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen bei den vier Grundsätzen, die dir dabei helfen, wieder auf deinen Körper zu hören. Und das ist erstens, dass du eben bei körperlichem Hunger isst, also dann, wenn dein Körper sagt, ich habe Hunger, dass du zweitens das isst, was dir wirklich schmeckt und gut tut, also wirklich, da ist alles erlaubt. Dann, dass du drittens achtsam und bewusst isst, also wirklich dich hinsetzt, nicht beim Fernsehen gucken, nicht im Auto, sondern wirklich am Tisch, achtsam, mit Genuss. Und das vierte ist eben, dass du aufhörst, wenn du satt bist, wenn du körperlich satt bist.
Ja, aber wie lerne ich es denn dann, wieder auf meinen Körper zu hören? Wenn ich es ja eigentlich, oder wenn es die meisten von uns verlernt haben, musst du ja irgendwie Tricks mir sagen können, wie ich das dann hinkriege, wieder drauf zu hören. Warte ich auf das Knurren des Magens, oder?
Also tatsächlich musst du nicht so lange warten, bis dein Magen knurrt, aber du kannst lernen, wieder diese ersten Hungersignale wahrzunehmen, also zu spüren, was ist denn anfänglicher Hunger bei mir? Und das können ganz viele verschiedene Symptome sein. Es kann zum Beispiel ein leichtes Gefühl in der Magengegend sein, es kann so ein leicht ziehendes Gefühl sein. Manche bekommen auch so leicht Kopfschmerzen, fühlen sich so leicht unkonzentriert. Das ist sehr individuell und das, was am meisten hilft, ist, wenn du dir zum Beispiel am Anfang kannst du dir einfach einmal pro Stunde einen Timer stellen und einfach mal reinspüren in deinen Körper, was da eigentlich gerade so passiert und was du dafür so Signale wahrnimmst.
Wie wissenschaftlich fundiert ist das Ganze?
Das intuitive Essen selber.
Hm.
Es gibt eine ganz spannende Studie, das ist die Studie von Clara M. Davis. Da wurde eine Gruppe von kleinen Kindern, ich glaube 6 Monate teilweise, die wurde dann nochmal wiederholt, ich glaube 4 Jahre sogar, wurde denen alles angeboten an Essen, was die wollen. Und das Spannende war, dass die Kinder alle gesund waren und dass die genau das gegessen haben. Also die hatten quasi den ganzen Tag Zugriff auf ein Buffet von Essen mit allen möglichen Sachen, also mit allem, was du dir vorstellen kannst. Und die haben wirklich sich ausgewogen ernährt. Und jedes Kind hat anders gegessen. Also ganz, ganz spannend.
Und wie beeinflusst intuitives Essen meine Stimmung bzw. meine Psyche, wenn ich sonst der Typ bin, der irgendwie, keine Ahnung, spät nachmittags dringend ein Schokoriegelchen braucht, um wieder in Stimmung zu kommen? Wie mache ich das, wenn ich intuitiv esse?
Mhm.
Nehme ich dann das, was mein Körper mir dann sagt, oder sagt er mir gar nichts mehr zu dem Zeitpunkt, weil er denkt, eigentlich bin ich satt?
Das Spannende ist, dass das intuitive Essen eigentlich ja nur der Beginn von einer Reise ist, wo du mehr auf deinen Körper hörst und mehr auf dich selber hörst. Das heißt, es ist eigentlich die Reise zu dir selber. Und das mag ein bisschen esoterisch klingen, aber tatsächlich hat sich bei mir und auch bei meinen Teilnehmern, seit wir intuitiv essen, im ganzen Leben ganz viel verändert. Einige haben ihren Beruf gewechselt. Also du fängst an im kleinen Rahmen, du fängst an beim Essen wieder auf dich zu hören und nicht mehr darauf, was die Ernährungsindustrie dir vorgaukelt oder was die Diätindustrie dir versucht zu sagen, dass du irgendeine Ananas-Diät machen sollst, sondern du hörst wieder auf deine eigene Intuition, auf deine eigene, was dein Körper dir sagt.
Dr. Mareike Awe, Medizinerin, hat das, meiner Meinung nach, ist es auch ein Diätprogramm, Intuit entwickelt, durch intuitives Essen zum Wohlfühlgewicht. Ist angeblich alles wissenschaftlich fundiert, aber es ist ja auch jede Diät. Zumindest behaupten die meisten das von sich.
Deutschlandfunk Nova. 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
San Diego. Ein Bienenschwarm hat in der US-amerikanischen Baseball-Liga MLB für Aufregung gesorgt. Nachdem sich die Insekten auf einem Mikrofon in der Nähe der Ersatzbänke niedergelassen hatten, musste das Spiel zwischen den San Diego Padres und den Miami Marlins für 28 Minuten unterbrochen werden. Eine Fortsetzung der Partie ermöglichte ein Kammerjäger mit einem tragischen Ende für die Bienen. In einem Imkeranzug bestieg er eine Leiter, tötete den Schwarm mit einem Spray und saugte die toten Tiere anschließend auf. Der Bienenschwarm bekam den 3:9-Sieg der Miami Marlins von daher nicht mehr mit. Es war nicht die erste bienenbedingte Spielunterbrechung in der Geschichte des kalifornischen Teams. Bereits vor 10 Jahren war ein Heimspiel der Padres gegen die Houston Astros unterbrochen worden. Damals dauerte die Zwangspause aber sogar ganze 52 Minuten an.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.